Hungry Minds.
Eine Generation, die fordert.
Mit Journalistin Ronja Ebeling
und Sozialforscher Kilian Hampel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, ganz freshen Folge Hungry Minds. Es ist der 28. März, an dem wir aufnehmen, und mir zugeschaltet, leicht verpixelt, ist der wundervolle Kilian Hampel. Na, wo steckst du gerade?
Hallo, liebe Ronja. Schade, dass ich verpixelt bin. Ja, ich sitze im Allgäu in Kempten, wo ich ja auch herkomme. Die WLAN-Verbindung ist hier nicht die allerbeste, aber ich sehe dich tatsächlich sehr, sehr klar. Deswegen habe ich eigentlich auf Gegenseitigkeit gehofft.
Nee, ich sehe dich leicht verpixelt, aber es ist in Ordnung. Wie geht's? Was machst du? Was machst du da? Wie lief deine Woche?
Die Woche lief ganz gut. Ich bin derzeit ziemlich beschäftigt, weil ja echt viele Studien rauskommen in den nächsten Wochen. Die HörerInnen wissen es noch gar nicht so ganz genau, aber da kommt die nächsten Wochen einiges. Unsere neue Jugend in Deutschland-Trendstudie kommt Anfang Mai und die macht einfach so viel Arbeit, dass wir da seit Wochen sehr, sehr beschäftigt damit sind. Und jetzt sind wir im absoluten Endspurt, bevor es dann ins Lektorat geht und dann in den Verlag und so weiter. Und gleichzeitig habe ich auch eine andere Studie, die Konstanzer Homeoffice-Studie, die wird auch gerade neu aufgezogen. Da haben wir auch gerade sehr viel zu tun und es ist gerade sehr, sehr viel Studienarbeit. Es macht richtig Spaß, aber es ist zeitlich jetzt nicht das Beste, dass es alles gleichzeitig ist. Gleichzeitig ist es aber auch cool, dass die jetzt zusammenliegen, weil man dann halt einmal im Tunnel ist, im Schreibtunnel ist, im Auswertungstunnel, im Datentunnel und dann sich in anderen Zeiten des Jahres für anderes wieder, ja, den Fokus nehmen kann. Ja.
Voll. Ja, und das hängt ja auch tatsächlich zusammen mit dem Podcast Hungry Minds, denn in dem Kontext haben wir natürlich hier auch einiges geplant, weshalb ich dir gerade krass den Rücken frei halte, just saying, was hier die Folgenplanung angeht. Aber das läuft ganz gut im Hintergrund und ich freue mich tatsächlich auf die kommenden Folgen, denn wir haben super spannende Gäste eingeladen und eingeplant. Voll. Und das hier ist quasi jetzt mal wieder so eine Zwischenfolge mit nur uns beiden.
Auch schön, oder?
Auch schön, ne?
Wobei nicht nur wir reden werden, das können wir auch schon mal vorher sagen. Es kommen auch kleine andere Stimmen, kurze andere Stimmen.
Genau.
Aber nichtsdestotrotz, ja, die großen Folgen dann in den nächsten Wochen, wo auch wirklich noch coole Gäste dabei sein werden, die haben wir schon geplant, da ist einiges in der Pipeline. Ja, aber jetzt erstmal zu dir. Wie geht's dir? Wie geht's dem Bauchi?
Der Bauchi geht's gut. Ich warte ab, ich rolle rum, ich mache alles, was irgendwie hier mal beschleunigend wirken kann. Gestern hatte ich meinen Akupunkturtermin. Ich liebe Akupunktur ja tatsächlich. Es gibt Menschen, die sagen, ja, das ist Hokuspokus und das bringt gar nichts. Also unabhängig von Schwangerschaft generell bringt es nichts. Wie stehst du dazu?
Ich habe keinerlei Berührungspunkte. Noch nie ausgeführt, noch nie gemacht und auch noch nie mit jemandem gesprochen, der das gerade hinter sich hatte konkret. Deswegen
ich
bin ich ganz gespannt.
Ich habe das tatsächlich schon mal gemacht gegen meinen Heuschnupfen. Und eigentlich muss man das dann jedes Jahr wiederholen. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Aber in dem Jahr, als ich es gemacht habe, hat es mega gut funktioniert. Und mein Hausarzt, der ist auch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen esoterisch. Nee, der ist halt immer eher so ein Verfechter. Komm, wir probieren erstmal natürliche Sachen aus und gehen dann und gucken dann, was wir sonst noch so für härtere Dinge im Schrank haben. Und der setzt auch relativ häufig auf Akupunktur, wenn man zum Beispiel so eine Anbahnung einer Mandelentzündung hat oder so.
Oh wow, okay. Also der wendet das dann an?
Er wendet das dann an, genau, also wenn sie jetzt noch nicht komplett ausgeprägt ist, bei einer richtigen fetten Mandelentzündung brauchst du natürlich Antibiotikum, aber wenn es so die Anbahnung ist und dann wendet er das an und man merkt es echt, es hat so einen krassen Effekt. Ich glaube, man muss sich auch ein bisschen kopfmäßig darauf einstellen und darauf einlassen. Den
Placebo-Effekt auch zulassen.
Genau, man muss es auch zulassen. Nee, aber ich glaube tatsächlich, gestern hat es auch was gebracht. Ich hatte, also man weiß dann ja nicht, wie der Körper reagiert. Manche sind extrem müde danach und haben Kreislauf. Manche haben auch so Übungswehen und andere haben einen kompletten Energieschub. Und ich hatte einen kompletten Energieschub. Ich hatte auf einmal so viel Kraft wieder und wollte so viele Dinge machen und war auch total gut gelaunt und war irgendwie total komisch. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Ich habe mir eigentlich den Abend freigehalten, um halt möglichst dann auf der Couch zu hängen und mich zu erholen. Aber ich wollte gar nicht auf der Couch hängen. Ich wollte dann Sport machen, war noch einkaufen und spazieren und bla bla bla. Ja.
Okay, und jetzt noch ganz kurz die obvious questions, weil ich wirklich keine Ahnung davon habe. Tut es weh?
Nein, es tut gar nicht weh. Also wirklich nicht. Nee, tut nicht weh. Es geht darum, dass gewisse Punkte im Körper einfach stimuliert werden und dadurch auch zum Beispiel das Blut wieder besser fließen kann, aber auch tatsächlich das Wasser in meinen Beinen war tatsächlich gestern Abend weg auf einmal. Das heißt, okay, einfach diese Zirkulation im Körper anzuregen. Davon gerauscht, ja, tatsächlich. Und jetzt ist es wieder da.
Ja, wunderbar.
Ja, ich würde sagen, diese Woche ist einiges passiert. Wollen wir direkt in den News springen?
Sehr gerne, können wir machen.
Let's do it.
Wie machen wir das mit der Rente?
Das ist eine Frage, die ich nicht verstehe.
Digga.
Was lachen Sie?
So einfach ist es in der Realität halt nicht immer.
Nö, glaube ich nicht.
Ich bin als geneigter Beobachter verwirrt.
Alright, ja, bevor wir zu unseren beiden großen News und unseren beiden großen Themen kommen, was ist denn die Woche so passiert, was uns beschäftigt hat, was irgendwie in der Welt passiert ist? Hast du irgendwas, was dich beschäftigt hat die Woche?
Hast du die Netflix-Serie, jetzt muss ich gucken, spreche ich sie richtig aus, Adolescence?
Adolescence, hätte ich es auch gesprochen, aber ich bin auch nicht. Ich habe es nicht gesehen, deswegen kann ich auch nicht hier irgendwas sagen.
Ich versuche ja immer Netflix-Serien zu vermeiden, weil ich so ein krasses Suchtpotenzial habe. Aber sie ist anscheinend eingeschlagen, wie sonst was. Story ist, dass ein Jugendlicher, ein 12-, 13-Jähriger, ein Mädchen umbringt und wie er sich radikalisiert hat, beziehungsweise wie er zum radikalen Frauenhasser wurde und dann eben auch gewalttätig wurde. Das Ende ist offen. Das heißt, man weiß am Ende nicht richtig, hat er sie jetzt umgebracht oder hat er sie nicht umgebracht.
Oh nein, das ist aber schon ein Spoiler hier.
Ja, sorry. Wie gesagt, ich habe sie ja gar nicht gesehen. Ich habe auch nur Spoiler gehört.
Ja, wunderbar.
Tatsächlich inhaltlich. Weil ich versuche, Netflix-Serien zu vermeiden, gerade wenn geiles Wetter draußen ist. Also ich habe da einfach ein zu großes Suchtpotenzial. Ich mache da nichts mehr anderes, ne? Aber ich fand den politischen Diskurs, der darum entstanden ist, ganz interessant. Denn der britische Premierminister hat ja tatsächlich gesagt, er schaut diese Serie mit seinen Kindern, um sie eben dafür zu sensibilisieren, für diese Radikalisierung von jungen Männern, die im Internet stattfindet. Der Frauenhass, der sich gerade immer weiter etabliert und gleichzeitig, also ich finde es total geil, dass es auf politischer Ebene diskutiert wird, denn es ist ein Thema, auch Femizide in Deutschland, das ist ein Thema, worüber viel zu wenig gesprochen wird. Und gleichzeitig frage ich mich, warum braucht es denn dafür eine Netflix-Serie? Wir haben seit Jahrzehnten kennen wir diese Zahlen. Jede dritte Frau erlebt sexualisierte Gewalt in ihrem Leben und die größte Gefahr geht vom Partner beziehungsweise Ex-Partner aus. So, wir kennen diese Zahlen. Ja. Wir wissen, wie viele Femizide in Deutschland stattfinden. Und trotzdem braucht es dafür erstmal eine Netflix-Serie, damit es irgendwie auf politischer Ebene besprochen wird.
Ja. Stimme ich dir zu und der Take ist auch richtig, dass man sich fragt, warum braucht sowas, dass das Thema überhaupt an Reichweite bekommt und überhaupt Aufmerksamkeit irgendwie generiert. Gleichzeitig denke ich mir aber trotzdem irgendwann so naiv, wenigstens kriegt es dann endlich die Reichweite. Also das ist naiv gesprochen, aber wenigstens, irgendwie muss man die Leute abholen, irgendwie muss man für das Thema ja sensibilisieren. Wenn es so passiert, okay, dann whatever, dann soll es halt so sein. Anscheinend soll die Serie auch wirklich sehr, sehr gut sein. Ich habe sie auch auf der Liste. Ich schaue gerade noch was anderes, aber irgendwie, ich glaube trotzdem, es ist auch wichtig, dann sowas auch zuzulassen. Es ist trotzdem schade, dass es anscheinend eine Serie braucht, aber immerhin haben wir sie bekommen letztendlich, denke ich mir dann trotzdem. Ich verstehe es, aber gleichzeitig, irgendwo muss man auch was Positives sehen, ne?
Ja, nein, insgesamt bin ich auch happy, dass es besprochen wird, aber das macht wieder so deutlich, dass halt reine Zahlen, reine Statistiken irgendwie nichts bringen. Also sie ändern nichts, man braucht ein starkes Storytelling.
Ja, wem sagst du das? Ja. Also ich sehe ja immer meine Arbeit als mit irgendwelchen Daten zu jonglieren. Wir haben die coolsten Daten, die spannendsten Stories, aber das Aufmerksamkeit generiert ein Thema nur, wenn irgendein berühmter Fuzzi, der nicht wirklich Ahnung von dem Thema hat, irgendwas dazu sagt und dann auf einmal was dazu geschieht. Also wenn irgendeine richtig harte Aussage getätigt wird zum Thema Homeoffice, wenn irgendein CEO sich dann wieder meldet und irgendeine absolute Unwahrheit rausspreadet, oft passiert das leider tatsächlich, auch gerade beim Thema mobilen Arbeiten, gerade bei neuen Arbeitsthemen, auch bei der jungen Generation, Thema Faulheit, ist es ja oft so, wir haben eigentlich eine gute Datengrundlage, wir stehen da relativ gesichert da, was unsere Meinung angeht. Es ist nicht mal eine Meinung, es ist eher ein Fakt, was manche Themen angeht. Aber so Aufmerksamkeit bekommt ein Thema halt nur, wenn irgendjemand auf einmal richtig laut irgendwie rumschreit und auch eben populistisch oder irgendwie nicht wirklich wahrheitsgetreu irgendwas sagt.
Ja, und du bist ja wenigstens ein Wissenschaftler oder beziehungsweise ein Forscher, der ja sprechen kann. Und ich habe manchmal das Gefühl, ganz viele Forschende, die diese wichtigen Daten sammeln und zusammenschreiben, die können manchmal oder sehr häufig nicht sprechen. Ich arbeite mit einem Unternehmen schon ganz lange, seit 2021 zusammen, anderes Thema, Klimakrise. Und die bemühen sich eben darum, Kommunen und Städte und generell alle dafür zu sensibilisieren, dass wir Klimaanpassung betreiben müssen, gerade nach der Flutkatastrophe im Ahrtal, dass Extremwetter im Zuge der Klimakrise zunehmen werden und so weiter. Und da gibt es ja faktisch auch, da gibt es die Zahlengrundlage, so wir wissen, was da Sache ist. Und es gibt zig Studien dazu, zig Erkenntnisse dazu und die Leute, die diese Erkenntnisse aber erforschen, können ganz häufig nicht gut sprechen, gerade auch, oder trauen sich das dann auch manchmal nicht zu, in Fernsehsendungen darüber zu sprechen. Und dadurch bekommen diese Zahlen eben keine Bühne, plus es braucht irgendwie ein krasses Storytelling, damit dieses Thema erstmal Reichweite bekommt, ne? Und das finde ich immer echt schade, gerade bei diesen ganz großen, wichtigen Themen, wie zum Beispiel Klimakrise oder eben auch Gewalt an Frauen.
Das ist ein Riesenthema, das können wir auch mal noch eine eigene Folge zu machen. Ich habe da letzte Woche mit dem Klaus Horelmann gesprochen, den wir auch in der Folge schon mal hatten.
Der ist ja sowieso Medienprofi.
Er ist der Medienprofi, aber wir haben genau darüber gesprochen, weil es war eben nicht immer so, dass irgendwie Forschende eine Rolle haben in der Mediennutzung oder in dem Spreading von Themen, von Forschungsthemen in die Medienwelt hinein. Das eigentlich zwei verschiedene Welten waren. Heute kennen wir es, Forschende, die in Talkshows sprechen, einen Podcast haben oder über ihre Themen irgendwie reden. Aber das war früher eben nicht so. Und er hat mir erzählt letzte Woche, dass es damals bei ihm so war, als er groß geworden ist. Ich meine, er ist 81, wird nächstes Jahr 82. Dass es früher, als er groß geworden ist, überhaupt nicht gang und gäbe war, über seine Forschung zu sprechen mit Medien. Und er hat das getan und wurde dafür eher ausgelacht von Kolleginnen. Ja. Dass andere Forschende damals früher, schon auch ein Weilchen her, einige Jahrzehnte her, gesagt haben, das machen wir nicht, das ist Hokuspokus und das schaffen wir auch gar nicht, unsere komplizierten Inhalte jetzt so einfach runterzubringen. Gleichzeitig sagt er, und da stimme ich ihm komplett zu, es ist unsere Aufgabe als Forschende, unsere komplexen Themen irgendwie auch in die Allgemeinheit zu bringen. Denn es ist 90% Forschungsgeld, öffentliches Geld. Gleichzeitig haben wir auch irgendeine Verantwortung, unsere Forschung ja an die Allgemeinheit zu bringen und sie auch verständlich rüberzubringen. Man muss aber immer aufpassen, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, ja, Sachen dann nicht zu einfach darzustellen. Auch immer wieder darauf hinzuweisen, Korrelation, Kausalität, einfache statistische Begriffe. Es ist nicht alles so easy. Man kann nicht einfach sagen, X führt einfach zu Y. Es gibt immer ja noch unterschiedliche Faktoren da drin.
Total. Ja, ich erinnere mich daran, letztes Jahr hat Klaus ja seinen 80. Geburtstag ganz groß in Berlin gefeiert. Und da war das tatsächlich auch Thema. Ich war auf dieser Feier und da hat er eben auch davon erzählt oder auch andere Forschende haben davon erzählt, wie Klaus damals gebasht wurde, weil er tatsächlich der Erste in der Sozialforschung gerade auch war, der mit seinem Team nach außen gegangen ist und der eben versucht hat, die komplexen Inhalte so einfach und dennoch eben so richtig wie möglich runterzubrechen und für die breite Masse zugänglich zu machen. Stichwort Forschungsgelder hast du ja gerade angesprochen. Es ist total wichtig, dass Forschende darin auch ihre Aufgabe sehen.
Mega. Lass uns reinspringen in die großen Themen, die Woche waren. Genau, starten wir. Wir starten mit dem großen Thema, das uns die letzten Wochen beschäftigt hat und auch noch die kommenden Wochen, Monate auf jeden Fall auch immer wieder einnehmen wird. Es geht um das Thema Schuldenpaket. Denn das Finanzpaket ist durch, es wurde in einer historischen Entscheidung vom Bundestag vergangene Woche verabschiedet und bedeutet nun, die kommende Regierung, wenn wir sie da mal haben, hat ein Sondervermögen von über 500 Milliarden Euro. Das umfasst Infrastrukturprojekte, lockert die bisherigen Schuldenregeln, dafür hat man die notwendigen Hürden auch genommen, die eben auch im Grundgesetz vorhanden sind. Wir brauchen für sowas eine Zweidrittelmehrheit, die wird der neue Bundestag nicht haben, der diese Woche verabschiedet wurde, deswegen das Ganze letzte Woche. Und nun geht es darum, darüber zu reden, was macht dieses Paket? Erstmal ermöglicht das Paket, trotz der Schuldenbremse erhebliche Investitionen zu tätigen. Es geht um die Verteidigung, um die Digitalisierung, um die Infrastrukturprojekte, aber auch die Grünen haben eine große Rolle gespielt. Für diese notwendige Zweidrittelmehrheit im Bundestag waren ihre Stimmen entscheidend. Wir haben nun ein Paket von 100 Milliarden Euro nur für Klimainvestitionen zugesagt bekommen und der Klimaneutralität, die auch verankert werden soll. Ja, gleichzeitig warnen Kritiker vor den langfristigen Auswirkungen auf die Staatsverschuldung und fordern klare Pläne für das Wirtschaftswachstum und die künftigen Zinszahlungen. Jetzt müssen wir darüber sprechen, was bedeutet das eigentlich konkret für uns? Wofür wird das viele Geld nun ausgegeben? Was werden wir davon wirklich mitbekommen? Was braucht man? Was braucht man vielleicht nicht so sehr? Ronja, wie siehst du das dann eigentlich so? Wo glaubst du, wird das größte Geld hinfließen? Wird das vielleicht versickern, dass wir es gar nicht mitbekommen? Oder kriegen wir da wirklich was davon auch wirklich zu spüren?
Ja, vielleicht sollten wir erstmal darüber sprechen, wie dieses Schuldenpaket jetzt überhaupt zustande gekommen ist. Denn tatsächlich hat ja noch der alte Bundestag darüber abgestimmt und nicht der neue. Und allein das hat ja schon für ganz, ganz viele Furore gesorgt. Und auch Friedrich Merz, der gesagt hat, ach komm, wir brauchen keine neuen Schulden, wir können an der Schuldenbremse festhalten und Verschuldung ist doof quasi, hat ja jetzt sehr schnell seine Meinung geändert, einfach auch aufgrund der Außenpolitik, muss man dazu sagen. Da haben sich ja auch einige Dinge verändert. Und da fühlen sich eben durchaus viele Menschen irgendwie ein bisschen über den Tisch gezogen.
Ja, aber ich muss da tatsächlich immer an dich denken, an deine Worte. Die waren mir in der ganzen Woche irgendwie im Ohr. Und zwar, was du gemeint hattest, nachdem die Wahl war, in unserer Wahlfolge, wie wir Friedrich Merz in der Wahlnacht, im Wahlabend da wahrgenommen haben. Und du meintest, du hast ihn verglichen mit einem Tier, mit einem Reh, das auf der Straße steht und überfahren gleich wird oder die Gefahr läuft, gleich einen großen Unfall zu bauen und gerade eben erst realisiert, was sich da eigentlich eingebrockt hat. Und wenn ich ihn jetzt gerade sehe, auch in den Bundestagsdebatten oder in der Bundestagssitzung jetzt diese Woche, die zum ersten Mal den neuen Bundestag, und ihn dann sehe, wie er bei dem Thema auch reagiert, passt es immer besser, was du damals gesagt hast, weil ich irgendwie das Gefühl habe, er sitzt da gerade in diesem Schlamassel und er sagt ja auch selber inzwischen, Wortbruch wäre gar nicht mal so unpassend tatsächlich. Er sagt nicht, es ist Wählerbetrug gewesen, was er da gemacht hat, aber er sagt schon, ja, er hat da schon seine Meinung geändert. Der Wortbruch-Vorwurf steht zumindest im Raum. Nicht kalkuliert, aber er steht im Raum. Und auch Hendrik Wüst hat das die Woche bei Frau Maischberger gesagt in der Sendung, dass man da schon verstehen kann, wenn WählerInnen da jetzt sauer sind, weil das eben schon ein anderes Thema ist. Und was mich da persönlich so ein bisschen fast schon sauer macht, ich glaube das nicht zu 100%, weil die Thematik in den USA, Donald Trump und auf was man sich da beruft, die neue Situation, transatlantische Abkommen und die großen Probleme, die da in den USA und auf der ganzen Welt auf uns warten, die stehen jetzt nicht seit ein paar Wochen fest. Es ist nicht so, dass das jetzt ganz, ganz neu wäre. Und ich kann mir nicht vorstellen, vielleicht haben sie wirklich gehofft, sie kriegen doch 35%, vielleicht sogar fast 40%. Sie sind absolut nicht zufrieden mit dem Wahlergebnis. Das hört man eindeutig raus. Das hat auch Hendrik Wüst wieder betont in der Sendung. Gleichzeitig, ja, man muss irgendwie jetzt in die Regierung kommen und auch in die Pötte kommen, was die Probleme angeht. Es scheint wohl, und da haben sie sich dann letztendlich dann doch eindeutig festgefahren gesehen, es ginge nur auf diesem Weg, weil mit der neuen Regierung und dem neuen Bundestag vor allem, ohne die beschlossenen Regelungen, hat man keine Finanzierungsmöglichkeiten mehr.
Ja, ich finde, man muss hier auch ganz klar differenzieren. Also einmal zwischen der Tatsache, dass die CDU, CSU vorab gesagt haben, sie wollen keine neuen Schulden aufnehmen und wie jetzt genau das passiert ist. Ja. Laut dem ZDF Politbarometer sagen 73% der Wählerinnen und Wähler, dass es hier ganz klar eine Wählertäuschung gab. So, das muss man erstmal festhalten. Und Das finde ich schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man dadurch auch sagen muss, dass die ganze Arbeit der Ampelregierung, also da wurde ja auch schon gesagt, wir brauchen mehr Budget, wir müssten investieren, wir brauchen mehr Geld, wir müssten die Schuldenbremse lockern, ne? Und damals hat sich ja die Union dagegen gestellt und eben nicht dafür abgestimmt. Das heißt, wir hätten schon quasi vor 3 Jahren eigentlich an dem Punkt sein können und wir hätten jetzt schon eigentlich 3-4 Jahre investieren können, eben bevor Trump wieder Präsident wird, ne? Und ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, dass da einfach mal wieder darum gepokert wurde, ja, unter welcher Regierung wird denn sowas dann beschlossen? Also wer kann später von sich behaupten, dass er oder sie etwas durchgesetzt hat? Ne? Ja. Und dann gleichzeitig auf den alten Bundestag zu setzen oder setzen zu müssen, das ist halt einfach ein bisschen, Ja, nicht so elegant, sagen wir so. Es ist nicht so elegant, ne? Generell mag ich diese Bezeichnung alter und neuer Bundestag eigentlich nicht so gerne, weil man muss am Ende des Tages sagen, also solange die Bundesregierung, die neue Bundesregierung noch nicht steht, arbeitet der alte Bundestag und trifft die Entscheidungen und dieser bleibt oder muss natürlich handlungsfähig sein und wir dürfen diesen Regierungswechsel jetzt natürlich nicht so als Wartepause sehen, in der ja, keine Entscheidungen getroffen werden dürfen oder sollten, ja, sondern nee, ja, wir müssen handlungsfähig bleiben, gerade in diesen Zeiten. Und deswegen ist der Bundestag eben nicht veraltet im Sinne, dass er keine Entscheidungen mehr treffen darf. Aber es ist natürlich einfach traurig zu sehen oder festzustellen, dass wir eigentlich jetzt schon hätten früher an diesem Punkt sein können, ne?
Ja, und Sie haben sich ja dagegen gestellt, wie du gerade gesagt hast, nicht nur mit einer Gegenstimme oder Enthaltungen oder eben keinem Support für dieses Thema, sondern auch ganz, ganz rechtlich. Sie haben ja wirklich geklagt gegen die Ampelregierung. Und wir erinnern uns, es war vor, ich glaube, anderthalb Jahren, wo der Haushalt dann kurz bevor er verabschiedet werden sollte, eben nicht zustande kam, weil eben gesagt wurde, hey, so wie ihr die Schuldenbremse lockern wollt, das ist nicht erlaubt und wir sind so gegen Schulden. Ich will da gar keine politische Meinung reinbringen, auch gar keine Einstellung. Ich bin da auch nicht zu 100% entschieden, was dieses Schuldenthema angeht. Wir brauchen einerseits wirklich Vermögen für die kommende Generation, für die kommenden Themen auch. Wir brauchen auch ein Budget. Gleichzeitig Vermögen bedeutet auch, wenn wir uns jetzt verschulden, haben wir nachhaltig wirklich Probleme. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Gleichzeitig, was mich an dem Thema einfach stört, wir reden hier über Macht, über politische Motive eindeutig, die anscheinend so wichtig sind, dass sie solche Prinzipien dann über den Haufen werfen lassen. Und dass sie offensichtlich, was vor einem Jahr haben wir noch dagegen geklagt und jetzt nutzen wir so ein Schlupfloch in der Regelung, nehmen dafür noch den alten Bundestag mit, weil wir im neuen keine Chance hätten. Es war notwendig, das jetzt so zu machen. Wenn man das dann wirklich tun will, verstehe ich das auch. Es ist auch wichtig, dann auch Bundestagsabgeordneten mitzunehmen, die dann nicht mehr in der neuen Legislatur sitzen. Ich finde das auch ehrlich gesagt gut, dass man jetzt eben nicht gewartet hat. Aber es war auch notwendig, weil wir uns die Regelung anschauen, weil die hätten, wenn die jetzt der neue Bundestag eben konstituiert ist, hätten sie keine Chance mehr mit der Sperrminorität der AfD und ja eben vielleicht auch der Linken, die zwar auch für eine Auflockung der Schuldenbremse ist, aber nicht auf die Art und Weise, wie es jetzt die Union thematisch vorhat.
Ja, beziehungsweise die Frage, wie sie es jetzt thematisch tatsächlich umsetzen, beziehungsweise wohin das Geld fließt und auch ob die Menschen dann tatsächlich in ihrem Alltag einen spürbaren Effekt sehen und spüren, das wird eine ganz entscheidende Wirkung darauf haben, ob sie weiterhin Vertrauen in die kommenden Regierungen auch haben. Ich meine, wenn 73% sich jetzt laut diesem ZDF-Politbarometer getäuscht fühlen, dann besteht natürlich die Gefahr, dass 73%, also wenn sie sagen, hey, das war trotzdem im Endeffekt gut, ne, dann ist ja alles tutti. Aber wenn 73% im Endeffekt sagen, der hat damals nicht gemacht, wofür wir ihn eigentlich gewählt haben, beziehungsweise wofür er angetreten ist, Merz beziehungsweise die CDU, CSU, dann besteht natürlich die ganz große Gefahr, dass wir auch dadurch wieder im Endeffekt die äußeren Lager eigentlich stärken, sprich auch die AfD. Und deswegen ist die Frage, wohin fließt jetzt dieses Geld, total entscheidend.
Ja, das mit den äußeren Lagern sehen wir bereits leider. Ich habe schon neue Umfragen gesehen in dieser Woche, die auch rauskamen. Es sieht so aus, als wäre die noch vorhandene Kluft, die wir bei der Bundestagswahl hatten zwischen Union und AfD, die wird immer kleiner. Und es könnte schon sein, dass wir in wenigen Monaten davon sprechen, vielleicht von Ablösung an der ersten Position. Aber da wird noch einiges passieren. Ja, lass uns über die Themen sprechen. Wofür wird das Geld jetzt ausgegeben? Wir haben eben gerade schon gesprochen, die Grünen konnten ihren Schuh da reinwerfen, haben jetzt 100 Milliarden fürs Klima gelockert. Wie das letztendlich aussieht, da bin ich auch noch sehr gespannt. Ich hoffe, dass das nicht irgendein Schlupfloch wird, am Ende nur der Wirtschaft quasi Geld doch noch in den schwierigen Zeiten zu geben, damit sie das Geld für Klimaprojekte geben kann und dann eigentlich wieder so eine Eigenverantwortung haben. Ich hoffe, dass da auch wirklich, wirklich gute, nachhaltige Projekte gefördert werden.
Ich glaube, Klimaschutz und Klimamaßnahmen sind natürlich auf jeden Fall eine fette Sache. Auf der anderen Seite ist es halt alles noch ziemlich unkonkret und deswegen sind wir ja mal auf die Straße gegangen und haben ein paar junge Menschen, die diese Schulden am Ende des Tages natürlich abbezahlen müssen, mal gefragt, wenn Merz sie jetzt anrufen würde und sie fragen würde, wo brauchen wir das Geld? Wo würdet ihr es in eurem Alltag gerne sehen? Und auf diese Frage haben sie eben geantwortet. Und ich habe unter anderem, das fand ich ganz spannend, mit einem Lehramtsstudenten gesprochen, der eigentlich das Thema Bildung als ganz großes Loch sieht, wo eigentlich Geld reingestopft werden müsste. Da hören wir mal ganz kurz rein.
Ich bin 27 und studiere Lehramt oder bin kurz davor, kurz vorm Abschluss. Ja, und deswegen würde ich sagen, ich bin für größere Klassenräume, kleinere Schulgrößen, Klassengrößen, bessere Ausstattung, also so ein Komplettpaket für bessere Schulen auf jeden Fall. Sie brauchen mehr Unterstützung, also mehr Lehrpersonal. Und das heißt jetzt nicht, dass einfach mehr, also dass man mehr arbeiten sollte als Lehrer oder Lehrerin, sondern es braucht mehr Lehrpersonal, also mehrere pro Klasse und mehr Sozialpädagogen und so weiter. Und auch eine angemessenere Bezahlung.
Und außerdem war dieser Lehramtsstudent mit einem Kollegen unterwegs, der Japanologie studiert und der ziemlich viel mit der Bahn beziehungsweise mit den Öffis unterwegs ist. Und der hofft unter anderem, dass das Deutschlandticket erhalten bleibt und Schiene vor Straße gesetzt wird.
Ich bin 24, bin Student, studiere Japanologie, bin auch jetzt fast durch. Und ich bin dafür, dass mehr in die Schiene investiert wird. Also Schiene vor Straße bin ich voll dafür. Gerne auch Fernverkehr, vor allen Dingen regional. Also ich bin gependelt eine lange Zeit nach Hannover zu meiner Freundin und fahre da ja in Hamburg, wird's man kennen, über Uelzen. Und da fällt gefühlt jeder zweite Zug aus und ist anstrengend. Und ja, da soll auf jeden Fall mehr Geld reinfließen.
Und es steht ja noch so ein bisschen auf der Kippe, ob das Deutschland-Ticket uns erhalten bleibt oder nicht. Was ist deine These dann dazu?
Ich hoffe, es bleibt erhalten. Also ich glaube, viele Leute profitieren davon. Vor allen Dingen für die Studenten ist es super. Also auch mal so ein bisschen aus dem Alltag rauszukommen. Mal irgendwie, wir sind mal nach Travemünde gefahren hier mit dem Deutschland-Ticket. Und das würde ja ohne mit einem Regionalticket, glaube ich, dann auch nicht mehr gehen. Ja.
Das sind zwei Punkte, die hier gerade angesprochen wurden. Stichwort Bildung und Schienenverkehr, Schiene vor Straße, die sich ganz, ganz spürbar im Leben von jungen Menschen, aber eigentlich auch von allen anderen Altersgruppen bemerkbar machen. Und ich würde den zwei Jungs tatsächlich zustimmen, da muss Geld hinfließen.
Mhm. Ja, würde ich auch machen. Ich fand es sehr interessant, was da angesprochen wurde. Ich bin auch sehr interessiert, mit diesem Japanologiestudenten über sein Studium zu sprechen. Mich sehr interessieren. Habe ich tatsächlich, muss ich ganz offen sagen, wenig Ahnung von, was da im täglichen Lehrplan drin ist in der Japanologieforschung. Ja, nee, vollkommen wichtige Punkte. Erst diese Woche kam auch der neue Pünktlichkeitsbericht, der von der Deutschen Bahn wieder herausgegeben wird. Auch das Thema hatten wir schon raus. Ich schlage mich tot. Ich glaube, 62% aller Züge, die pünktlich kommen, 62, das heißt 38% nicht. Ich weiß nicht, ob es 62 oder 66 sind. Ich glaube, es war 62. Ja, da muss was getan werden. Also das ist steht außer Frage. Inzwischen habe ich das Gefühl, die nehmen sich schon selber nicht mehr ganz so ernst. Und es muss da tatsächlich was getan werden. Und das geht offensichtlich nur mit Geld und mit einer großen langfristig geplanten Sanierung.
Total. Und beim Bildungsthema ist es natürlich einfach so, wenn wir die Wirtschaft stärken wollen, wenn wir den Fachkräftemangel entgegenwirken wollen und wirklich die Arbeitsplätze belegen wollen, die in Zukunft richtig relevant sind und die eben auch Geld ins Land holen, dann müssen wir in Bildung investieren. Also da sollten wir auf gar keinen Fall sparen. Und das fängt natürlich bei den Toiletten und Sanitäranlagen in der Schule an, aber natürlich auch im Lehrplan, in der Betreuung, dass die Schülerinnen und Schüler dort wirklich gut betreut werden und der Lehrplan eventuell auch mal aufgeräumt wird. Also das ist ein Punkt, den würden wir auf jeden Fall beiden zustimmen. Und dann fand ich es noch ganz interessant, ich habe noch mit zwei jüngeren Mädels gesprochen, die beide Anfang 20 sind und gerade ihr FSJ machen. Einmal im Krankenhaus und einmal in der Pflege. Und generell FSJ großartig. Und da ist mir aber amüsanterweise bei der einen auch aufgefallen, dass sie sich, gerade weil sie gerade so viel Zeit mit älteren Menschen verbringt, sich dann doch eher für die älteren Menschen einsetzt. Also auch da wieder eine enorme Solidarität. Wir hören mal rein.
Ich bin 20 Jahre alt, ich mache gerade mein FSJ im Krankenhaus und ich würde sagen, das Krankenhaus würde auf jeden Fall Unterstützung von mehr Geld guttun. Da gibt es einige Bereiche, die ausbesserungsfähig wären. Und auf jeden Fall auch die Schule. Da gibt es auch, ist auch nicht optimal, würde ich sagen. Sanitäranlagen, das war bei uns zum Beispiel Katastrophe. Oder auch einfach sowas wie Kantine, Essen. Das war bei uns zum Beispiel jetzt auch nicht so perfekt.
Ich bin 21 und ich arbeite gerade bei Hauspflegestation im Diakonie. Und ich finde, dass die älteren Menschen oder allgemein diesen ganzen System von Alltagsbegleitung mehr finanziert werden muss, sollte. Ja, weil viele alte Menschen halt alleine sind und nicht so viel Geld haben oder allgemein mehr Unterstützung brauchen.
Ja, super spannend. Ich finde den Aspekt, dass Sie als junge Person sich auf die Älteren beruft und die Älteren stützt, wunderbar. Es gibt, glaube ich, keine bessere Story für eine Generation miteinander, für junge Menschen, die sich für Ältere einsetzen, was die Älteren auch für die Jüngeren tun sollten und könnten. Ich meine, sie ist jetzt auch nicht, wahrscheinlich nicht die Regel, aber dennoch ist es eine ganz tolle Aussage, die sie da getätigt hat.
Das Interessante ist, oder beziehungsweise die große Frage ist jetzt natürlich, inwiefern die Perspektiven von jungen Menschen bei der Frage, wie und wo dieses Geld investiert werden soll, tatsächlich gehört werden, beziehungsweise gesehen werden. Der Bundestag ist ja, auch der neue Bundestag ist durchschnittlich 47 Jahre alt. Das bedeutet, da sitzen wieder überwiegend ältere Menschen, die darüber entscheiden. Und ich hoffe sehr, dass ganz viele Umfragen, also auch nochmal differenziertere Umfragen, als wir sie jetzt mit diesen vier Zitaten gemacht haben, vielleicht ja die Politiker und Politikerinnen wachrütteln, um eben die junge Perspektive da einzubringen und
sichtbar zu machen. Nee, ich stimme dir zu. Ich war erst letzte Woche im Fernsehen, beim SWR-Fernsehen abends. Und da war es eben, es war eine Live-Schalte und da ging es genau um diese Frage. Es war der Tag, nachdem das Paket beschlossen wurde und die große Frage war, wer bezahlt das jetzt und wie binden wir junge Menschen eigentlich ein? Denn es ist tatsächlich trauriger Fakt, wir reden da immer noch tatsächlich über junge Menschen und nicht mit wirklich ihnen. Einerseits in der repräsentativen Politik, ja, der Altersdurchschnitt ist höher jetzt als im alten Bundestag, im neuen Bundestag. Und aber auch sonst haben junge Menschen da extrem wenig zu sagen. Wenn wir über sie reden, geht es meistens gerade irgendwie um Wehrpflicht. So war es ja auch im Wahlkampf. Wenn darüber gesprochen wird, hat man ganz schnell nur noch über die Wehrpflicht gesprochen. Kommen wir auch mal gesonderter Stelle drauf zu sprechen. Und ansonsten habe ich das Gefühl, was wir jetzt bräuchten, wäre irgendwie ein Zukunftsbeirat, wo junge Menschen sich einbringen können, wo sie auch wirklich da eine Stimme haben, weil wir brauchen sie. Sie sind offensichtlich in der Minderheit, ganz eindeutig in der niedrigeren Zahl gegenüber den Älteren, die immer älter werden, Thema demografischer Wandel. Aber für die Zukunft, für den Wohlstand, für die Pflege, für die Arbeitskräfte, aber auch ja, für Planungssicherheit und für Planungen in den nächsten Jahren, muss man sie da viel, viel mehr mitnehmen. Und ich hoffe, das erreichen wir auch mit unserer Stimme hier im Podcast, aber auch sonst muss da was geschehen, ne?
Spannenderweise gibt es ja ein anderes Land, Kilian, wo junge Menschen gerade ganz besonders mit einbezogen werden. Und damit kommen wir zu unserer zweiten News und springen in die USA. Auf dieses Thema hat mich tatsächlich ein Zuhörer aufmerksam gemacht, der gesagt hat, hey Ronny, schau dir doch mal den Instagram-Kanal von Caroline Levitt an. Das ist die Sprecherin von Trump. Mit 27 Jahren ist sie die jüngste Person, die dieses Amt jemals bekleidet hat. Und sie ist extrem loyal Trump gegenüber, schon bevor sie diesen Posten innehatte. Ganz spannend, im Juli 2024 hat sie ein Kind bekommen und nur vier Tage nach dieser Geburt hat sie wieder gearbeitet. Das war nämlich zu dem Zeitpunkt, als Trump den Anschlag auf ihn in Pennsylvania überlebt hat. Dahinter steckt natürlich ein ganz smarter Move, denn durch die Ernennung einer so jungen Pressesprecherin signalisiert Trump seine Absicht, eine jüngere Wählerschaft ansprechen zu wollen und frische Perspektive in seine Kommunikation zu bringen, beziehungsweise auch junge Menschen in der Regierung wirklich sichtbar zu machen. Und sie ist ja extrem sichtbar. Und nachdem ich mich durch ihren Instagram-Kanal gescrollt habe, habe ich gedacht, das ist ja interessant. Welche Rolle spielen junge Menschen denn generell beim Umbau der US-Regierung? Kian, sagt dir der Name Charlie Kirk etwas?
Nee, ich muss direkt an Star Trek denken, aber nee, ich habe keine Ahnung.
Das ist tatsächlich ein junger Mann, also Jahrgang 1993. Er ist ein konservativer Aktivist, Autor und politischer Kommentator aus den USA und er ist Mitbegründer und CEO von Turning Point USA, kurz TPUSA. Und das ist eine Organisation, die sich darauf konzentriert, konservative Ideologien an Hochschulen und unter jüngeren Wählerinnen und Wählern zu verbreiten. Diejenigen, die den Podcast hier schon länger hören, kennen TPUSA schon aus dem Gespräch mit Annette Meiritz. Sie ist die US-Korrespondentin vom Handelsblatt und hat dazu ja auch ein Buch geschrieben, welche Rolle auch gerade junge Frauen bei TPUSA und an den Hochschulen spielen. Das ist immer noch eine total relevante bzw. aktuelle Folge. Wenn ihr euch da nochmal reinbuddeln wollt, dann hört da gerne nochmal rein. Ich verlinke sie nochmal in den Shownotes. Und ja, TPUSA setzt stark auf Social Media und Influencer-Strategien, was eben auch sich jetzt in der aktuellen Presse, in Anführungszeichen, Pressestrategie von Donald Trump widerspiegelt, dass in der ersten Reihe bei den Pressekonferenzen nämlich nicht mehr Medienoutlets sitzen, sondern zum Teil eben auch Influencer, um junge Menschen für eben ja marktwirtschaftliche Prinzipien, geringe Staatsintervention und eine republikanische Politik zu gewinnen. Also dieses ganze republikanische MAGA-Mindset eben auch auf Social Media zu spielen und eben durch die Influencer zu multiplizieren und dadurch Reichweite zu generieren. Kritiker werfen der Organisation TPUSA auf jeden Fall vor, Desinformation zu verbreiten und politische Spaltung zu fördern. Und Charlie Kirk hat auf jeden Fall in seinem Podcast jetzt gesagt, und das fand ich ganz interessant und das kann man vielleicht auch so ein bisschen auf Deutschland übertragen, die größte Spaltung in Amerika verläuft nicht zwischen rechts und links, sondern zwischen denen, die Institutionen grundsätzlich vertrauen und denen, die ihnen misstrauen. Und wir haben ja gerade über diese 73% der Leute in Deutschland gesprochen, die sich von Merz und von der Union getäuscht fühlen und welche Gefahren da mitschwingen, ne? Und das zieht letztlich auf dasselbe ab. Und junge Menschen, gerade in den USA, hinterfragen Autoritäten von Natur aus ja immer mehr. Und für die Generation Z, die in einer Zeit der institutionellen Misserfolge groß geworden ist, also in der Finanzkrise von 2008, der Corona-Pandemie und aber auch generell jetzt die ganze Kriegssituation von Putins Angriff auf die Ukraine, aber auch Gaza und so weiter, da haben sehr viele irgendwie das Gefühl, die da oben kriegen es nicht mehr hin. Und das Mindset, das eben Charlie Kirk und TPUSA und eben auch Donald Trump mit Elon Musk jetzt zusammen verfolgen, ist eben Institutionen umzuräumen, Bürokratie zu verschlanken und alles irgendwie ein bisschen schmaler aufzustellen. Und davon fühlen sich junge Menschen in den USA gerade extrem angesprochen und wollen mitmachen.
Also ich tue mir da schwer. Ich tue mir da bei dem Thema richtig schwer. Vor allem die Implikation, die noch im Raum steht, das, was du jetzt nicht explizit genannt hattest, ist auch Bürokratieabbau. Dass man ja ganz oft sagt, man schlankt jetzt den Staat, man schafft unnötige Stellen ab, man schmeißt auch Leute raus. Elon Musk hat auch jetzt inzwischen Leute gefeuert, wo er gemerkt hat, die will ich doch gar nicht feuern, wollte die jetzt wieder zurückholen, hat aber vergessen, dass er gar keine E-Mail-Adressen von den Personen mehr hat, weil die auch gelöscht wurden. Also Thema Bürokratieabbau darfst du auch nicht zu viel abbauen, weil irgendwann hast du nichts mehr mit den Leuten zu kommunizieren. Und klar, Bürokratieabbau ist ein wunderbares Stichwort, wollen wir alle haben, aber man muss ein bisschen aufpassen, dass man bei dieser Schlankung und auch bei den, ja, bei diesen Systemen, die man irgendwie einfachen möchte, nicht zu krass ansetzen, aber am Ende komplett blank dasteht. Und genau das Gleiche hat auch hier mit den jungen Menschen zu tun. Es ist wichtig, Autoritäten zu hinterfragen, Systeme zu hinterfragen, bedeutet aber nicht, dass per se alles, was geschieht und was im Apparat drin ist, schlecht ist und dass wir deswegen alles ersetzen müssen, weil so wird die USA nicht mehr lange gesund leben können, wenn sie so weitermacht, kann ich mir vorstellen, oder?
Total, ja. Ich bin da total bei dir und ich habe neulich in einem anderen Podcast, in einem Podcast eines bekannten deutschen Philosophen gehört, den schönen Satz, Bürokratie schützt den Bürger und die Bürgerin am Ende des Tages auch vor Willkür. Deswegen haben wir Bürokratie. Ja. Und deswegen ist Bürokratie, auch wenn es so verhasst ist, eigentlich auch etwas Tolles, Großartiges, denn wir haben das ja nicht umsonst. Und klar, man kann hier und da überfragen, was macht Sinn, wo können wir schlanker werden, aber im Großen und Ganzen schützt es uns eben auch vor politischer Willkür, die gerade eben in den USA durchgreift. Von daher bin ich total bei dir. Aber wer von Bürokratie natürlich besonders genervt ist, sind die jungen Menschen in Silicon Valley. Und dazu habe ich diese Woche mit Felix Holtermann telefoniert. Auch er ist US-Korrespondent vom Handelsblatt und sitzt in San Francisco und beobachtet die Lage in Silicon Valley ganz ausführlich. Denn da muss man sagen, die ganzen jungen Start-up-Gründer und Gründerinnen, Ingenieure, Techies und so weiter, die vergöttern ja quasi Elon Musk. Oder viele von ihnen. Und deswegen war es erstmal ein smarter Schachzug, auch an dieser Stelle nochmal zu sagen, dass Donald Trump sich eben Elon Musk an seine Seite geholt hat, der eben so eine Leuchtturmfigur in dieser Szene ist und der eben in seinem Department of Government Efficiency, DOGE kurz, der alles eben ein bisschen flacher gestalten will, ganz gezielt eben auch auf junge Menschen aus dem Silicon Valley sitzt, denn die zielen natürlich darauf ab, wenn diese Bürokratie erstmal über den Haufen geworfen ist und wir uns auch als Unternehmer und Unternehmerin nicht mehr damit rumschlagen müssen, dann haben wir viel, viel mehr Möglichkeiten. Aber warum sind so viele junge, teilweise unter 20-Jährige im Department von Elon Musk beschäftigt? Das habe ich auch Felix Holtermann gefragt. Er ist US-Korrespondent vom Handelsblatt und gibt uns da mal ein paar kleine Insights.
Doge hat viele junge Mitarbeiter, 19-Jährige, 20-Jährige, 21-Jährige. Das sind oft technische Experten, das sind Programmierer, die Elon Musk treu ergeben sind. Elon Musk hat die hier im Valley rekrutiert. Ein paar der Nachrichten, die konnten wir beim Handelsblatt auch einsehen. Und Hauptziel ist eben, unvoreingenommen an den Staatsapparat heranzugehen. Hauptziel der vor allem jungen Mitarbeiter ist, Verschwendung zu finden im Staatsapparat, Korruption und so weiter. Wenn man jetzt schaut, was hat Doge bisher gefunden, dann muss man doch sagen, naja, es ist eher ein Blankoscheck für die US-Regierung. So viel Verschwendung, so viel Korruption scheint es da gar nicht zu geben, weil die Zahlen und die Beträge, die Doge gefunden hat, im Vergleich zu den Zahlen, die Elon Musk am Anfang ausgegeben hat, die man im Staatsapparat ganz leicht streichen könnte, doch eher überschaubar sind.
Das heißt, die lieben es, auf der einen Seite jetzt ganz nah an Elon Musk zu sein und eben in diesem Doge-Department mitarbeiten zu können. Und auf der anderen Seite lieben sie es eben auch, diese Bürokratien abzubauen, weil sie für sich darin sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten sehen, schneller an Geld kommen können, auch ja, bestimmte Sicherheitsgrenzen einfach so sprengen können, auch Stichwort Datenschutz und so weiter, und darin ganz, ganz viele Möglichkeiten für sich sehen. Von daher macht es total Sinn, dass Trump und Elon Musk eben auf die junge Generation dort setzen und sie auf ihre Seite ziehen wollen.
Ja, also ich stimme dir zu, es macht total Sinn, dass sie auf die junge Generation setzen. Ich glaube, die Aussagen, die du gerade getätigt hast, Thema, es macht so Sinn, dass Trump auf Musk setzt. Ich glaube, dass wir in ein paar Monaten, vielleicht Jahren, diese Folge rausholen können und sagen können, that did not age well. Ich glaube wirklich, dass da in langer, ferner Zukunft, vielleicht sogar in naher Zukunft, ich weiß nicht, was da bald passiert, dass es dann irgendwann krachen wird, weil das sind so zwei krasse Egos, Egomanen, zwei Menschen, die eigentlich nur auf sich selber achten, die keine Teamplayer sind, absolut nicht. Und man ja auch jetzt bereits merkt bei den Vorstellungen im Weißen Haus, im Oval Office, wo Elon Musk seinen Sohn mitnimmt und dann da rumhüpft, dass es ihm um die Selbstinszenierung geht, Donald Trump aber es überhaupt nicht leiden kann, wenn er nicht im Mittelpunkt steht. Und ich glaube, das könnte auf lange oder kurze Sicht klatschen. Ich glaube nicht, dass das so gut gehen wird.
Da würde ich dir tatsächlich zustimmen, dass es beide sehr, sehr meinungsstarke und inszenierungsstarke Charaktere sind und dass das so ein Problem werden kann. Aber rein die inhaltliche Ausrichtung,
ja,
in diesen Arm oder beziehungsweise von Washington aus den Arm nach Silicon Valley zu verlängern durch Elon Musk und eben Innovationen durch eine Entbürokratisierung pushen zu wollen, das ist allein schon ein smarter Move. Ja. Dass das am Ende aber zwei Männer sind, die gerne ja jeweils der Größte sein wollen, da stimme ich dir zu, das kann zu Problemen führen und beziehungsweise hat es ja schon geführt, als Donald Trump unter anderem sein großes KI-Projekt vorgestellt hat und Elon Musk da in dem Sinne nicht so involviert war, wie er sich das eigentlich vorgestellt hat, unter anderem weil auch der andere ChatGPT-Gründer dort involviert ist, mit dem Elon Musk ja auf Kriegsfuß steht so ein bisschen, ne? Und dementsprechend, ja, stimme ich dir zu, das könnte noch richtig knallen.
Ja. So, Ronja, ich hoffe, du hast in den nächsten Wochen, Monaten keine USA-Reise geplant, weil nach den Aussagen und nach unserem Gespräch gerade werden wir beide in den nächsten Monaten erstmal nicht mehr in die USA einreisen dürfen. So was da gerade passiert.
Hast du Angst vor sowas?
Ja, gebe ich offen zu. Ja, also da ist die Woche auch einiges passiert. Wir haben ja auch, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche gesehen, wie ein internationaler, ich glaube, französischer Wissenschaftler nicht reinkam wegen internen Chats, wo er sich abfällig über Donald Trump geäußert hatte und das tatsächlich im Immigration Service dann als Terrorismus eingestuft wird, wenn man sich zu negativ gegenüber dem Präsidenten äußert. Und ich habe die Woche mit einem sehr guten Freund drüber gesprochen, der jetzt in die USA geflogen ist, auch ein Politikwissenschaftler. Dort findet jetzt eine sehr große Politikkonferenz statt, und also für PolitikwissenschaftlerInnen. Und er tatsächlich gesagt hat, ja, er hat erstmal auf WhatsApp auch geschaut, was er so denn überhaupt über Trump so geschrieben hat in letzter Zeit. Ist da irgendwas richtig Abfälliges dabei, irgendwas Schlechtes dabei, was irgendwie falsch gedeutet werden kann? Ja, die Grundsorge ist tatsächlich gerade auch in der Wissenschaftsszene vorhanden. Ich habe jetzt nicht vor, in den nächsten Monaten in die USA zu fliegen. Ich habe Mexiko-Urlaub geplant im November, wahrscheinlich, wenn das klappt, für eine Hochzeit von einem sehr guten Freund. Aber ich habe die USA gerade nicht auf dem Zettel. Aber wenn ich sie hätte, wäre ich nach heute vorsichtig. Denn was wir gerade so sehen, ist das tatsächlich ein Ding, ne?
Ja, spannend. Du hast mir ja auch Anfang der Woche ein Video geschickt von der Washington Post, glaube ich, wo eine Studentin, die ein Visum hatte, also sie durfte oder darf im Land sein und die eben an der Bushaltestelle, so sah es aus, von 8 Leuten auf einmal gekapert wurde und behandelt wurde wie eine schwer kriminelle
Terroristin.
Eben, genau. Ja. Und man hat ihr die Angst so angesehen. Das war ein ganz, ganz schlimmes Video. Ich bin sehr gespannt. Meine Schwägerin, jetzt hast du gerade Mexiko angesprochen. Meine Schwägerin kommt ja aus Mexiko und sie reist jetzt im Sommer mit ihrer gesamten Family, die zum Teil eben auch noch in Mexiko wohnen, nach Los Angeles in die USA. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie sie das so wahrnehmen werden. Kann ich dann ja vielleicht nochmal erzählen.
Ja, sehr gerne.
Ja. So, Kian, ich würde sagen, wir machen den Sack zu. Wir sind beide gleich noch verabredet und draußen scheint die Sonne, draußen ist der Himmel blau und dementsprechend wollen wir das natürlich an dieser Stelle auch mal nutzen. Und wir haben, glaube ich, viel und gut alles heute besprochen.
Ja, hat Spaß gemacht, aber wir mal sehr, sehr schnelllebig hier. Ging schnell vorbei, die Zeit. Könnte noch über so viele weitere Themen sprechen, aber da kommen die nächsten Wochen ja noch echt, echt coole Folgen. Ich bin so gespannt, was wir alles in der Pipeline haben.
Mich würde übrigens total interessieren, Leutis, wenn ihr das hier hört, ne? Gebt uns doch mal Feedback. Findet ihr die Folgen mit Gast besser oder findet ihr hier die Zweiergeschichte mit Kilian und mir besser? Oder schätzt ihr auch einfach die Abwechslung? Also das würde mich sehr interessieren, wenn ihr uns dazu nochmal Feedback geben wollt. Das fände ich ganz spannend.
Ja, mich auch. Würde mich auch sehr interessieren.
Okay. Dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche und passt auf euch auf.
Yes. Ciao, ciao. Ich wünsche ein schönes Wochenende.